Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Zwischen Peinlichkeit und politischem Problem. Die jetzt nicht mehr geheimen US-Dokumente, Faktenreaktionen und eine Einschätzung von Ex-Staatssekretär Franz von Däniken. Dann der neue Ständeratspräsident, der das Rampenlicht bisher gemieden hatte, Hans-Heiri Indekum. Und auch ein weitgehend unbekannter Jean-René Germanier, das ist der neue Nationalratspräsident. Später, ein Elektriker setzt die Kunstwelt unter Strom, er zaubert fast 300 unbekannte Picassos aus dem Hut. Und wie Radne Shadaf 200.000 Menschen aus der Dunkelheit führte, ein Klimapionier, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Raphael von Mattatz, jetzt die Nachrichten des Tages.
Weltweit haben sich Regierungen zu den geheimen Dokumenten geäußert, welche die Online-Plattform WikiLeaks gestern veröffentlicht hatte. Die Reaktionen reichen von gelassen bis empört. Die USA, aus deren Außenministerium die Daten stammen, bezeichneten die Veröffentlichung als rücksichtslos. Auch die deutsche, die britische und die pakistanische Regierung beurteilen die Veröffentlichung kritisch. Irans Präsident Ahmadinejad hingegen bezeichnete die Dokumente als wertlos. Inzwischen haben die USA ihre Datenvorschriften für Regierungsbehörden verschärft. So soll der Zugriff auf wichtige Dokumente eingeschränkt werden. Die Annahme der Ausschaffungsinitiative hat international ein großes Echo ausgelöst. Die Kommentare sind durchwegs negativ. So schrieb etwa die Süddeutsche Zeitung, die Schweizer glaubten, sich leichten Herzens über internationale Konventionen hinwegsetzen zu können. Auch in der Schweiz gab es negative Reaktionen. In Bern wurde das Sekretariat der SVP Schweiz beschädigt. In Bern und Zürich kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die EU hält sich zurück mit offiziellen Kommentaren zur Annahme der Ausschaffungsinitiative in der Schweiz. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte lediglich, man beobachte nun, wie die Initiative in nationales Recht umgesetzt werde. Die Europäische Union bleibe zuversichtlich, dass die Schweizer Regierung ihre internationalen Verpflichtungen respektiere. In Iran ist heute ein Atomphysiker ermordet worden, ein zweiter wurde schwer verletzt. Die iranische Regierung macht Israel und andere westliche Regierungen für die Anschläge verantwortlich. Die beiden Atomforscher waren in ihren Autos unterwegs zur Arbeit, als sie von Unbekannten auf Motorrädern angegriffen wurden. Die Attentäter hefteten Sprengsätze an die Autoscheiben. Beide getöteten Wissenschaftler waren an wichtigen Projekten der iranischen Atombehörden beteiligt. Im mexikanischen Cancun hat die UNO-Klimakonferenz begonnen. Sie dauert 12 Tage und es sollen Lösungen gefunden werden im Kampf gegen die Erderwärmung. Über 190 Staaten nehmen an der Konferenz teil. Griechenland solle länger Zeit haben, um seine Schulden bei der EU und beim Internationalen Währungsfonds zurückzuzahlen, müsse dafür aber höhere Zinsen zahlen als geplant. Das sagen der zuständige Kommissar der EU und der griechische Finanzminister. Demnach soll Griechenland ebenso lange Zeit bekommen wie Irland, um seine Schulden zu begleichen, also bis ins Jahr 2021. Dafür müsse Griechenland aber 5,8 statt 5,2% Schuldzinsen bezahlen. Griechenland hatte von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds 110 Milliarden Euro erhalten. Die EU-Kommission muss die längere Laufzeit der Kredite noch genehmigen. Bei der Parlamentswahl in Ägypten zeichnet sich ein haushoher Sieg der Regierungspartei von Präsident Mubarak ab. Das melden Medien. Die Opposition, namentlich die Muslimbruderschaft und die Liberale Partei, räumte bereits schwere Verluste ein. Die Opposition wirft der Regierungspartei vor, sie habe die Wahl massiv manipuliert. Diese Einschätzung teilen Menschenrechtsgruppen. Offizielle Wahlergebnisse in Ägypten werden morgen Dienstag erwartet. In die Schweiz. Das Parlament hat zum Auftakt der Wintersession neue Präsidenten für den Nationalrat und den Ständerat gewählt. Nationalratspräsident und damit höchster Schweizer ist im nächsten Jahr der Walliser Winzer Jean-René Germanier von der FDP. Nach der Wahl sagte Germanier, er wolle die verschiedenen Regionen der Schweiz einander näher bringen.
Was haben wir doch für eine Chance, dass in so auch so kleinem Territorium so viele unterschiedliche Landschaften und Mentalitäten vereinigen.
Neuer Ständeratspräsident wird der Urner CVP-Politiker Hans-Heiri Inderkum, der seit 15 Jahren im Ständerat ist. In seiner Rede kritisierte Inderkum die Allianzen zwischen SP und SVP im Nationalrat, die immer wieder Geschäfte zu Fall brächten, weil die Polparteien stur an der reinen Lehre festhielten. Es sei deshalb die Aufgabe des Ständerates, weniger auf die Parteipolitik zu achten. Die Krankenkassenprämien in der Schweiz werden auch nächstes Jahr steigen, aber wahrscheinlich weniger stark als bisher. Diese Prognose macht die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die KOF erwartet für das nächste Jahr einen Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen um 3,7%. Die Kosten würden nicht mehr so stark ansteigen, weil es im Gesundheitswesen voraussichtlich nicht zu weiteren Lohnerhöhungen kommen werde, sagt die KOF. Der Polizeieinsatz gegen einen gewalttätigen Rentner in Biel vom September wird untersucht. Der Kanton Bern hat damit den ehemaligen Zuger Justiz- und Polizeidirektor Hans-Peter Oster beauftragt. In Südfrankreich sind 270 angebliche Werke des Malers Pablo Picasso aufgetaucht. Sie waren bisher unbekannt. Die Bilder, Collagen und Skizzen waren im Besitz eines Elektrikers, der 3 Jahre für Picasso gearbeitet hatte. Er habe die Werke vom Künstler geschenkt bekommen, sagte er. Picassos Sohn Claude glaubt dies nicht. Er hat Anzeige erhoben und die Polizei hat die Bilder beschlagnahmt. An den internationalen Devisenmärkten ist der Euro heute weiter unter Druck geblieben, trotz der geschaffenen Klarheit um das milliardenschwere Hilfspaket für Irland. Der Euro wird zurzeit zu einem Franken 31,08 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,017. Hier die aktuellen Börsenzahlen von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.398 Punkten, minus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.940 Punkten, minus 1,4%. Zum Wetter. In der Nacht wird es frostig kalt mit minus 6 bis minus 10 Grad. Morgen scheint zunächst die Sonne, im Mittelland liegen stellenweise Hochnebelfelder. Am Nachmittag ziehen aus Westen und im Süden Wolken auf. Die Temperaturen erreichen im Norden rund minus 2 Grad, im Süden plus 5 Grad. Am Mittwoch ist es zunächst noch föhnig, aus Westen kommt tagsüber Schneefall auf, in den tiefsten Lagen fällt vorübergehend auch Regen. Im Süden schneit es kräftig. Die Temperaturen steigen knapp über 0 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. WikiLeaks stellt Washington bloß. Die riesige Indiskretion und die Folgen für die Diplomatie. Fragen an den ehemaligen Staatssekretär Franz von Däniken. Dann 2 neue Namen im Bundeshaus zu merken. Hans-Heiri Inderkum. Wer ist der stille Schaffer aus dem Urnerland? Und Jean-René Chermagnier. Wie hochprozentig ist der Weinbauer aus dem Wallis? Weiter die Ausschaffungsinitiative und ihre Umsetzung. Irlands Krise und ein zweiter Blick auf das Hilfspaket. Picassos Elektriker und sein überraschender Draht zum Künstler. Schließlich der Gipfel in Cancun und ein indischer Klimapionier.
It's very, very simple and local stuff that.
Seine Erfindung sei sehr, sehr einfach mit ländlichem Standard, aber sie ermöglicht Hunderttausenden ein neues Leben, dazu später. Die weltweiten Schlagzeilen übertreffen sich. Ein Schlag für die US-Diplomatie oder Super-GAU in der amerikanischen Außenpolitik. So kommentieren Journalisten und Expertinnen den neuesten Coup von WikiLeaks. Auf der Internet-Enthüllungsplattform sind seit gestern Nacht 250.000 vertrauliche Dokumente aus dem amerikanischen Außenministerium publiziert. Depeschenmeldungen, die US-Botschaftsangestellte aus aller Welt nach Washington melden. Wir versuchen mit dem ehemaligen Staatssekretär Franz von Däniken den diplomatischen Schaden abzuschätzen, doch zuerst hat Auslandredaktor Robert Stähli Fakten und Reaktionen.
Die Depeschen auf WikiLeaks sind alles andere als in diplomatische Watte verpackt. Viele amerikanische Diplomaten rapportierten hemdsärmlich, fast stammtischartig über Politiker in ihren Gastländern. Die Veröffentlichung von solchen Dokumenten sei in erster Linie peinlich, meint Christopher Meyer, der frühere britische Botschafter in den USA.
What I do see is more embarrassment than damage, although there is damage.
Es sei weniger schädlich als unangenehm, wie US-Diplomaten Politiker in ihrem Gastland bewertet hätten, sagt der britische Diplomat Meyer. Laut den von WikiLeaks veröffentlichten offiziellen US-Dokumenten wird der russische Präsident Medvedev als blass und zögerlich, sein Premier Putin als Alpha-Rüde bezeichnet, der iranische Präsident Ahmadinejad Hitler gleichgesetzt. Der afghanische Präsident Karzai sei paranoid, der italienische Premier Berlusconi ein geckenhafter, aufgeblasener Partygänger, der mit dem russischen Premier Putin krumme Geschäfte mache, die deutsche Kanzlerin Merkel nicht kreativ, eine Teflon-Politikerin, an der alles abpralle, und ihr Außenminister Westerwelle arrogant und aggressiv und so weiter und so fort. Die wenig schmeichelhaft Titulierten haben auf die Enthüllungen bisher geschwiegen oder, wie der deutsche Außenminister Westerwelle, demonstrativ die enge Freundschaft mit den USA beschworen, als ob es die Enthüllungen durch WikiLeaks nie gegeben hätte.
Was das deutsch-amerikanische Verhältnis angeht, kann ich Ihnen versichern, wir arbeiten mit der amerikanischen Regierung eng und freundschaftlich zusammen und das wird auch so bleiben.
Ist die Veröffentlichung der 52.000 Dokumente durch WikiLeaks nur peinlich für das US-Außenministerium? Nicht nur. Die Dokumente enthalten auch Hinweise, welche am Beispiel des Persischen Golfes leicht die Kriegsrhetorik anfeuern könnten. Dafür nimmt man zum Beispiel, dass der saudische König Abdullah und die Regenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten die USA geradezu zu einem Militärschlag gegen den Iran gedrängt haben, obschon sie in den offiziellen Verlautbarungen ein pflegliches Verhältnis zu Teheran vorgaben. Jetzt tönt es anders. Schneidet der iranischen Schlange den Kopf ab, hat laut den WikiLeaks-Dokumenten der saudische Regent die USA aufgefordert und die Emirate haben nach den gleichen Quellen vor einer westlichen Appeasement-Politik gegenüber dem Iran gewarnt. Damit aber sehen sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate im gleichen Boot wie Israel, das Gleiches von den USA fordert. Diese plötzliche Nähe zu Jerusalem ist mehr als befremdlich für die arabische Gesellschaft. US-Generalstabschef Mike Mullen meint, die WikiLeaks-Enthüllungen gefährdeten die eigenen Truppen in der Region.
Not just American troops, but it also endangers the lives of other individuals that we've engaged.
Während US-Armeechef Mullen von einem gefährlichen Präzedenzfall spricht, versucht die offizielle US-Diplomatie seit dem Wochenende zu erklären und zu beschwichtigen. Nicht nur im Ausland, sondern auch am Sitz der UNO in New York, wo US-Diplomaten nicht nur beobachteten, sondern ganz offensichtlich weit in die Grauzone zur Spionage vorgedrungen waren. Doch das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Die Rechercheteams der fünf renommierten Medien haben für die kommenden Tage weitere Auswertungen der rund 250.000 Dokumente angekündigt. Dokumente, die aus dem Intranet des US-Außenministeriums entwendet wurden, zu dem nicht weniger als 3 Millionen Personen Zugang hatten.
Einer, der sich bestens auskennt in diplomatischen Gepflogenheiten, ist Franz von Däniken. Er war 3 Jahrzehnte lang in der Schweizer Diplomatie tätig, zuletzt als Staatssekretär, war maßgeblich beteiligt am Schweizer UNO-Beitritt und an den bilateralen Verträgen mit der EU. Jetzt leitet Franz von Däniken die private Stiftung Drosos, eine wohltätige Institution. Ich fragte ihn, ob Washington zu Recht erschüttert sei, ob den Indiskretionen.
In der Diplomatie mussten ja schon seit längerer Zeit, 10, 20 Jahren, immer wieder mit dem Phänomen der Indiskretion fertig werden. Allerdings mit dem Unterschied, dass es meistens um punktuelle, einzelne Leaks, gesteuerte, unbewusst aufgetretene Leaks ging, während man jetzt eine fast massenhafte Veröffentlichung von vertraulichen oder geheimen Dokumenten hat. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Da ist die Rede unter anderem von Persönlichkeitsprofilen, Alpha-Rüde für Putin, bis hin zu sehr delikaten Einschätzungen, zum Beispiel bezüglich Atomwaffen. Ist das jetzt für Washington einfach nur peinlich oder ist das tatsächlich brisant?
Ich glaube, sie zeigen eine gute Bandbreite der Probleme auf. Es reicht von Peinlichkeiten bis zu hoch riskanten Einblicken in mögliche Verhandlungsstrategien, außenpolitische Ziele, die langfristig verfolgt werden. Und das macht es auch schwierig, genau einzuschätzen, wo die Problematik liegt. Ich denke, in den Peinlichkeiten, das lässt sich überwinden, obwohl die Auswirkungen für die Arbeit eines Diplomaten relativ groß sein werden, weil jemand, der ein Urteil abgibt über eine politische Persönlichkeit, über eine Institution, dem fällt es nachher etwas schwerer, seiner Arbeit korrekt nachzugehen. Während die anderen Fragen, die bedürfen genauer Abklärungen, was ist wirklich preisgegeben von Verhandlungsstrategien, von vertraulichen Staatsgeschäften und was hat das für eine Auswirkung auf die Weiterverfolgung der Interessen?
Sie sagten, die Arbeit werde schwieriger. Was konkret wird sich ändern?
Für einen Diplomaten besteht eine Aufgabe darin, seine Hauptstadt, seine Vorgesetzten zu informieren, wie er gewisse Persönlichkeiten oder Institutionen einschätzt. Wenn er das nicht mehr ohne Vorbehalt machen kann, dann schwächt das die Aussagekraft seiner Informationen. Er muss dann verklausuliert, zurückhaltend formulieren, was man mit einer klaren, deutlichen Sprache und klaren Urteilen viel besser und prägnanter zum Ausdruck bringen könnte.
Haben Sie selbst, Franz von Däniken, denn bei Ihren Einschätzungen auch so deutliche und klare Worte gebraucht?
Sie wissen, ich war während langer Zeit an der Zentrale tätig und ich musste eigentlich vor allem Berichte in Empfang nehmen, zuhanden des Bundesrates, zuhanden der übrigen Verwaltung. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich diplomatische Arbeit, die im Klartext daherkommt, habe ich eigentlich immer sehr geschätzt.
Wenn das nun verklausuliert werden müsste, was hätte das für Konsequenzen?
Einschätzungen spielen unter anderem vor allem dann eine Rolle, wenn Persönlichkeiten, zum Beispiel jetzt aus der Schweiz, mit anderen Persönlichkeiten aus dem Ausland zusammentreffen. Und dort geht es für die schweizerischen Gesprächspartner schon darum, ein möglichst klares Bild der auf Besuch weilenden Gesprächspartner zu erhalten oder der aufgesuchten Persönlichkeiten. Möglicherweise führt es auch dazu, dass viel mehr dann mündlich berichtet wird und mündliche Urteile abgegeben werden, um nicht mehr mögliche Lecks befürchten zu müssen.
Braucht es denn diese Einschätzungen von Persönlichkeiten überhaupt noch? Ich kann ja die Zeitung aufschlagen, ich kann Radio hören, ins Internet. Ich habe schon ein ziemlich konkretes Bild von diesen Persönlichkeiten.
Da legen Sie den Finger auf einen ganz wichtigen Punkt, Frau Fatzer. Die Arbeit des Diplomaten ist ja gerade wegen der Entwicklungen in den Medien, wegen der Entwicklungen des Internet, wegen der weit verbreiteten Zugangsmöglichkeiten zu Informationen auf der ganzen Welt eine andere geworden, auch für den Diplomaten übrigens schon seit längerer Zeit, seit 20, 25 Jahren. Und doch denke ich, bei Gesprächen, bei Kontakten, auch vor allem dann bei der Führung von Verhandlungen, kommt eben doch der Einschätzung eines Gesprächspartners großes Gewicht bei. Und das könnte durch solche fast zu System gewordenen Indiskretionen in Zukunft etwas leiden.
Das war Franz von Däniken, der ehemalige Staatssekretär, leitet heute die wohltätige Stiftung Drosos. Neue Präsidenten braucht das Land. Dies war das Motto am Nachmittag in National- und Ständerat zum Auftakt der Wintersession. Zum Nationalratspräsidenten und damit höchsten Schweizer ist der freisinnige Jean-René Chermagnier bestimmt worden. Den Ständerat führt nun ein Jahr lang der Urner Hans-Heiri Inderkum von der CVP. Mit Inderkum schon seit 15 Jahren in der Kleinkammer übernimmt ein Politiker das Präsidentenamt, wie es ihn unter der Bundeshauskuppel immer seltener gibt. Ein stiller Schaffer, konsensfähig von vielen geschätzt, aber in der Öffentlichkeit kaum präsent und entsprechend wenig bekannt. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat den neuen Ständeratspräsidenten getroffen.
Zur Glocke greifen. Das wird Hans-Heiri Inderkum in den nächsten 12 Monaten ab und zu mal müssen, um im Ständeratssaal für eine geordnete Debatte zu sorgen. Dabei, findet der Urner, wäre das eigentlich im großen Saal gleich nebenan noch viel nötiger. Nicht bloß, weil es im Nationalrat weniger getragen zu und her geht als im Ständerat. Das parteipolitische Hickhack, das die andere Kammer Session für Session austrägt, behagt dem 63-jährigen überzeugten Konsenspolitiker ganz und gar nicht.
Mir macht vor allem Sorge die zunehmende Polarisierung im Nationalrat. Aufgrund des Zweikammersystems müssen sich die beiden Räte einigen und hier stelle ich einfach fest, in zunehmendem Maße, dass wichtige Vorlagen scheitern im Nationalrat aufgrund einer unheiligen Allianz. Und das macht mir echte Sorgen.
Die beiden stärksten Parteien an den Polen des politischen Spektrums, die SVP und die SP, seien sich zu wenig bewusst, dass Konkordanz nicht nur im Bundesrat gelebt werden könne. Konkordanz müsse im Parlament ihre Fortsetzung finden, sagt der CVP-Politiker aus der Mitte.
Wenn es um wichtige Dinge geht für unser Land, dann sollte man sich halt schon zusammenraufen und nicht immer nur auf der reinen Lehre beharren, sondern einmal etwas als Schritt in die richtige Richtung akzeptieren, auch wenn es eben nicht der reinen Lehre entspricht.
In einer Zeit, wo Politik immer mehr aus Schlagworten besteht, wo mit einfachen Parolen und bunten Plakaten mehr zu holen ist als mit fein ziselierten Konsenslösungen, da wirkt einer wie Hans-Heiri Inderkum fast ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Heute zu politisieren sei nicht mehr so schön, gibt der fast zerbrechlich wirkende Mann mit der leisen Stimme nach 15 Jahren engagierter Arbeit im Bundesparlament zu. Wenn eine Vorlage wie der Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative, an der er an vorderster Front mitgearbeitet hat, vor dem Schweizer Volk keine Gnade findet, dann kommt der neue Ständeratspräsident ins Sinieren.
Ja, das tut schon weh und erfüllt einem vor allem mit Sorge. Und ich verteidige das Schweizer Volk immer und sage, das Volk hat ein gutes Gespür, auch komplexe Vorlagen zu beurteilen. Aber jetzt konkret bei der Ausschaffungsinitiative komme ich um den Eindruck nicht herum, dass die Leute die Information gar nicht aufgenommen haben.
Eigentlich sei er selber erstaunt, dass er, der Kompromisspolitiker, vom Urnervolk immer wieder gewählt worden sei. Vielleicht hänge das damit zusammen, dass die Leute hier und da in Abstimmungen ausdrücken müssten, so, denen in Bern haben wir es wieder mal gezeigt. Während man bei Wahlen doch lieber auf Politiker setze, die Probleme lösten und nicht einfach lauthals miteinander zankten, auch wenn dies dann auf Kosten der Bekanntheit gehe. Er sei bewusst nie in einer Arena aufgetreten, sagt Inderkum, nicht weil er diese Sendung nicht gerne hätte.
Sondern es hat mehr mit meiner Person zu tun, weil obwohl ich Anwalt bin, bin ich einfach nicht der Typ, der jetzt an einer Arena effektvoll auftreten und austeilen kann. Dieser Schwarz-Weiß-Politiker oder wie man dem sagen will, der bin ich nun mal nicht.
Nicht der öffentlichen Kontroverse sieht sich Inderkum verpflichtet, nicht dem politischen Schaulaufen vor Kameras und Mikrofonen.
Der Sinn der Politik oder der Gegenstand der Politik ist der Staat, ist die Respublika, wenn man so will. Und Politik ist in dem Sinne Dienst am Staat und an seinen Bürgerinnen und Bürgern und nicht in erster Linie Selbstverwirklichung.
Ein Politiker, der die Sache in den Vordergrund rückt und nicht sich selbst. Hans-Heiri Inderkum gehört im Bundeshaus zunehmend zu einer aussterbenden Spezies. Und so will er denn in seinem letzten Jahr im Ständerat als Präsident noch einmal dazu beitragen, dass Debatten so geführt werden können, wie er sie sich vorstellt.
Konziliant, fair und unparteiisch.
Was fast ein bisschen so klingt, als hätte sich der zurückhaltende Mann aus dem Urnerland mit diesen Worten selbst beschrieben.
Noch weniger bekannt als der neue Ständeratspräsident Inderkum ist der neue Nationalratspräsident Jean-René Chermagnier. Ihn kennen nicht einmal die Bundeshausjournalisten und auch den allermeisten Walliser Wählerinnen und Wählern ist er vor allem als Weinhändler ein Begriff. Wie schafft man das? 7 Jahre im Nationalrat sitzen und niemandem auffallen? Pascal Krauthammer ist der Frage nachgegangen.
Als heute Nachmittag Jean-René Chermagnier auf dem höchsten Stuhl Platz genommen hat, da wird so mancher gedacht haben, aha, so sieht er also aus, der neue Nationalratspräsident. Der freisinnige Agronom und Önologe hat es nämlich geschafft, während all der Jahre im Rat kaum aufzufallen. Er sei sicher nicht der Erste, den man um eine Meinung frage, spötteln auch die welschen Journalisten. Und der Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freisinger sagt über den neuen Walliser Nationalratspräsidenten Chermagnier.
Ja, er ist, ich meine, nicht unbedingt jetzt ein Heißsporn im Parlament gewesen.
Aber gerade darum sei Chermagnier nun wohl auf diesem repräsentativen Posten gelandet.
Hier werden natürlich, also sei es im Bundesrat, sei es für solche Posten, werden doch nie die markanten Persönlichkeiten gewählt. Da werden doch immer die grauen Mäuse gewählt.
Wer aneckt und polarisiert, der oder die schafft es kaum auf den höchsten Stuhl, weiß man in Bundesbern. Gefragt sind offenbar eher die Unscheinbaren im Politbetrieb. Oder wer weiß heute noch, dass die frühere Geburtshelferin und heutige SP-Ständerätin Liliane Maury-Pasquier vor ein paar Jahren ebenfalls Nationalratspräsidentin war. Heute also ist Jean-René Chermagnier in dieses Amt gehievt worden. In einem Jahr dann folgt SVP-Bauernpräsident Hans-Jörg Walter, der vielen in der SVP zu soft ist.
Tut mir leid, aber der nächste wird dann der Hans-Jörg Walter sein. Das ist auch ein eher, sagen wir mal, pazifisches Profil, nicht?
Profillosigkeit, graue Maus. Mit diesen Prädikaten kann Gabi Huber, die FDP-Fraktionschefin, nichts anfangen. Auch wenn es die Öffentlichkeit nicht wahrnehme, Jean-René Germanier habe sehr wohl seine Verdienste.
Ja, er hat sicher im Bereich Landwirtschaft Vorstöße gemacht. Er ist auch ein Vertreter der Aufhebung des Postmonopols. Da war er sehr aktiv. Doch, er hat seine Themen gut bewirtschaftet.
Darum habe sich Germanier, der frühere Vizepräsident der Jungfreisinnigen Wallis, in der Gruppe Latin, die ihn zur Wahl vorgeschlagen hat, schließlich auch durchgesetzt, so Fraktionschefin Huber. Und sie gibt zu bedenken.
Es ist eben nicht so, dass die lautesten Parlamentarier zwingend die allerbesten sind, sondern es gibt sehr viele stille Schaffer, die zu Unrecht im Hintergrund sind und sogar noch als Hinterbänkler benannt werden.
Was die Walliser CVP-Nationalrätin Viola Amherd bestätigt.
Ich glaube, bekannt heißt noch lange nicht, kein Hinterbänkler zu sein. Jean-René Germanier ist auch ein sehr erfolgreicher Weinunternehmer. Er hat ein traditionsreiches Unternehmen auf neue Wege gebracht, das heute sehr erfolgreich ist. Und ich glaube, das zeigt doch auch schon, dass er fähig ist, zu führen und dass er auch fähig ist, Kontakte zu knüpfen.
Böse Zungen dagegen sagen, das, was der Politiker Germanier am besten könne, sei Spitzenweine herstellen. Auch fehle es ihm an einem politischen Leistungsausweis, sei er doch ohne politisches Amt auf kantonaler Ebene direkt in den Nationalrat gerutscht. Eine steile Karriere auf jeden Fall. Nach 7 Jahren nur bekleidet Jean-René Germanier das höchste Amt in der Schweiz. Wohl, weil er ein Schaffer ist und wohl auch darum, weil er ein sehr stiller Schaffer ist.
Pascal Krauthammer. Und wir bleiben im Bundeshaus. Die SVP konnte sich gestern als Abstimmungssiegerin feiern lassen. Die Ausschaffungsinitiative wurde klar angenommen. Doch jetzt beginnt die Knochenarbeit. Der Volkswille muss zu einem Gesetz verarbeitet werden. Und das ist nicht ganz einfach. Die Initiative sei, Zitat, schludrig verfasst, kritisierte bereits im Vorfeld Justizministerin Simonetta Sommaruga. Die Umsetzung völkerrechtskonform gar nicht möglich. Die Bundesrätin hat die Initianten jetzt eingeladen, an der Ausgestaltung des Gesetzes mitzuarbeiten. Bei der SVP hält sich die Lust dazu aber in Grenzen. Auch ist man sich in der Partei gar nicht einig, wie die Initiative überhaupt umgesetzt werden soll. Alexander Sauter.
Der Teufel steckt im Detail. Nachdem die Ausschaffungsinitiative gestern angenommen wurde, muss jetzt genau geklärt werden, wann welche kriminellen Ausländer ausgeschafft werden. Bundesrätin Simonetta Sommaruga will deshalb die SVP in die Verantwortung nehmen. Dazu sagt SVP-Präsident Toni Brunner.
Die SVP ist gerne bereit, mitzuarbeiten, aber dafür müssen wir auch den Auftrag kennen und das muss jetzt definiert werden. Und dann brauchen wir eine Einladung von Frau Sommaruga, die haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Gleichzeitig macht SVP-Vizepräsident Adrian Amstutz klar, Mitarbeit ja, aber nicht um jeden Preis.
Wir bieten nicht Hand, irgendwelche Schlaumeiereien, einfach, dass wir das Feigenblatt spielen sollen in einer Arbeitsgruppe, um dann sagen zu können, ja, ihr wart ja dabei.
Adrian Amstutz sagt deshalb deutlich, wer seiner Meinung nach jetzt die Verantwortung für das Gesetz trägt.
Grundsätzlich liegt die Arbeit bei Frau Bundesrätin Sommaruga. Sie hat mit ihrer Verwaltung, die ja spezialisiert ist für die Umsetzung von solchen Initiativen, die Hauptarbeit zu leisten.
Und für diese Hauptarbeit sendet die SVP unterschiedliche Signale aus. Für den Zürcher Nationalrat Ulrich Schlür zum Beispiel ist klar, jeder Einbruch, und möge er noch so klein sein, führt zur Ausschaffung. Bagatelldelikte gäbe es nicht.
Wenn man sagt, ja, da hat einer einen Einbruch gemacht und hat nichts Wertvolles stehlen können, dann ist das ein Bagatelldelikt. Das ist selbstverständlich falsch. Ein Einbruch ist als Einbruch oft mit Gewalt verbunden. Da werden Leute verängstigt.
Moderator tönt es nach der Abstimmung hingegen bei Nationalrat Oskar Freisinger, Co-Präsident des Initiativkomitees.
Es ist auch nicht der Wille des Volkes, jemanden rauszuwerfen, weil er irgendwo in einem Kiosk eine Scheibe eingeschlagen hat und ein paar Kaugummis gestohlen hat, also bitte.
Dem pflichtet auch Freisingers Kollege Walter Wobmann bei, nur wegen einem geklauten Kaugummi werde niemand ausgeschafft.
Dort muss man sicher eine bestimmte Hürde einbauen. Das ist ganz klar, dass nicht wegen absoluter Kleinigkeiten ausgeschafft wird.
Aber wie definiert man diese Hürden? Für SVP-Präsident Toni Brunner kommt nicht in Frage, dass man bei der Gesetzgebung doch auf die Höhe des Strafmaßes setzt, wie das gestern bürgerliche Politiker forderten und wie es der Gegenvorschlag wollte. Für Brunner zählt einzig, dass ein Ausländer rechtskräftig verurteilt worden ist. Er ist auch überzeugt, in der Partei gäbe es zu dieser Frage keine großen Differenzen.
Unser Text, über den abgestimmt wurde, dieser Text liegt allen vor. Wenn der Gesetzgeber will, kann er die Straftatbestände ergänzen und dann auch entsprechend diesen Katalog ausweiten.
Brunner spielt den Ball damit weg von seinen Leuten, den anderen Parteien zu. Diese und Bundesrätin Sommaruga seien verantwortlich, dass die Arbeit nun rasch vor sich gehe und ein erster Entwurf bis Mitte nächsten Jahres auf dem Tisch liege.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Picasso, dem Unbekannten, und Radne Shadaf, dem Klimapionier. Zuerst aber Irland. Der Euro machte gestern eine weitere sonntägliche Krisensitzung nötig. Die Finanzminister der Euroländer verabschiedeten das Darlehenspaket für Irland und einigten sich, wie in Zukunft private Gläubiger einbezogen werden sollen, wenn ein Euroland in Finanznot gerät. Auf das Hilfspaket für Griechenland im Frühling und auf den damals verabschiedeten Euro-Rettungsschirm reagierten die Märkte noch positiv, auf die Schritte von gestern nicht. Aus Brüssel, los Brudere.
Der Vorsitzende der Euro-Finanzminister Jean-Claude Juncker war wie immer voll des Eigenlobes.
Tout au long de la crise, nous avons démontré notre détermination.
Während dieser Krise hätten die Finanzminister mit einer Serie von mutigen Maßnahmen ihre Entschiedenheit bewiesen, die Stabilität der Eurozone zu schützen. Und die Entscheide von gestern Abend gehörten in diese Serie, so EU-Kommissar Olli Rehn. Er sprach von sehr wichtigen Entscheidungen.
Very important decisions.
Die Nervosität der Finanzmärkte würde so entschieden angegangen. Doch die Finanzmärkte reagierten anders. Der Euro fiel gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Wert seit September. Die Zinsaufschläge für irische, portugiesische und spanische Staatsanleihen verharrten auf hohem Niveau. Was ging schief? Ziemlich viel, meinen namhafte Ökonomen. Etwa Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. Kurz nach der Verkündung des Bailout-Programmes für Irland fragte er unter der Überschrift «Das irische Non-Bailout», warum die Probleme des Landes gelöst sein sollen, wenn es für die Hilfsdarlehen so hohe Zinsen bezahlen müsse wie damals im September, als es über die Klippe gestürzt sei. Oder Star-Ökonom Barry Eichengreen. Er sagt heute in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen, dass die Bailouts für Griechenland und Irland nicht richtig gemacht worden seien. Man habe auf die alten Schulden einfach neue draufgepackt, ohne einen teilweisen Schuldenerlass. Falls eines Tages das große Spanien Hilfe brauche, müsse man das besser machen, sonst werde es nicht klappen. Oder die Financial Times. Die Entscheide von gestern seien vielleicht gut für die Finanzmärkte, kommentiert sie online. Sie seien aber sicher schlecht für die Staaten Europas und die EU als Ganzes. All diese Ökonomen fordern im Kern dasselbe, dass man den schuldengeplagten Euro-Ländern einen Teil ihrer Schuld erlässt, weil sie sonst keine Chance hätten, sich zu erholen. Doch genau das wurde gestern vermieden, und das sogar im Fall von Irland, das nicht an eigentlichen Staatsschulden leidet, sondern daran, dass der Staat die enormen Schulden der irischen Banken übernommen hat. Und diese Schulden sind enorm groß, weil andere europäische Banken zu Boomzeiten in die irischen Banken investiert hatten. Sie hofften auf fette Gewinne. Die Verluste sollen jetzt die irischen Steuerzahler tragen, nicht die anderen europäischen Banken und nicht deren Regierungen, falls die Banken selber zu schwach sein sollten. Das halten inzwischen nicht mehr nur Ökonomen für falsch. PIMCO ist einer der größten institutionellen Anleger der Welt und einer der größten privaten Käufer von Staatsanleihen. Und der Chef von PIMCO sagte heute gegenüber der BBC, dass die privaten Gläubiger bei Rettungsübungen wie derjenigen für Irland an den Kosten beteiligt werden sollten. Doch genau das schloss EU-Kommissar Olli Rehn gestern aus.
Let me also underline that any private sector involvement will not be effective before mid 2013.
Frühestens im Sommer 2013 werde man in Europa bei einem drohenden Staatsbankrott allenfalls auch private Gläubiger einbeziehen. Paul Krugman hat heute Nachmittag noch einmal nachgelegt. Man werde einfach das Gefühl nicht los, dass die europäischen Politiker ihrer Aufgabe nicht gewachsen seien, schreibt der Nobelpreisträger, und er beschreibt das Ganze als Dialog. Irland: Wir können unsere Schulden wirklich nicht mehr bezahlen. Die Politiker: Wir geben euch Kredit. Irland: Wir können wirklich nicht mehr bezahlen. Die Politiker: Wir geben euch Kredit. Krugman selber: Es sei wirklich, wie wenn man einem Autounfall zuschaue.
Das 271 bisher unbekannte Werke von Pablo Picasso sollen in Frankreich aufgetaucht sein, geschätzter Wert 60 Millionen Euro. Experten schließen aus, dass es sich um Fälschungen handelt. Picassos Sohn aber zweifelt, dass sein Vater diese Werke tatsächlich seinem Elektriker geschenkt haben soll. Ginger Hobby.
Die Nachricht sorgte heute weltweit für Aufregung. So etwas habe es noch nie gegeben, sagt Jean-Jacques Noir, der als Anwalt den Nachlass von Picasso betreut.
This is of course something which didn't happen before. It's something absolutely extraordinary in the history of the most famous painter in the world.
Die Nachricht geht so. Der Rentner Pierre Le Gonec, der als Elektriker Alarmanlagen installierte und dies unter anderem auch in der Villa von Pablo Picasso tat, ist seit heute auch bekannt als stolzer Besitzer von 271 Bildern, Collagen und Skizzen von eben diesem Pablo Picasso. Diese Werke habe er vom Künstler höchstpersönlich geschenkt bekommen, sagt der 71-jährige Elektriker. Geschätzte 60 Millionen Euro sollen die bisher unbekannten Werke Picassos wert sein. Bekannt wurde der heimliche Schatz, als der südfranzösische Elektriker, Picassos Sohn Claude, Fotos der Werke unterbreitet hatte. Für Picasso-Experten ist es ein Rätsel, wieso Picasso ausgerechnet Pierre Le Gonec eine so große Anzahl seiner Werke vermacht haben sollte. Unter ihnen ist auch Kunstsammlerin Angela Rosengart in Luzern.
Picasso hat zwar oft Dinge verschenkt, kleine, aber nie in diesem Ausmaß und nie wichtige Dinge. Das habe ich noch nie gehört.
Auch Anwalt und Nachlassverwalter Jean-Jacques Noir hält es geradezu für unmöglich, dass Picasso 271 seiner Werke, alle aus der Zeit zwischen 1900 und 1932, dem Elektriker Le Gonec geschenkt haben soll.
Even a metro ticket was collected by Picasso and he bought some of his own works. So how could
Picasso habe sogar seine Metro-Tickets aufbewahrt. Er habe seine eigenen Werke gesammelt und einige auch zurückgekauft. Wie Pierre Le Gonec zu seinen Picassos gekommen ist, bleibt also ein Rätsel. Weswegen Claude Picasso auch Anzeige gegen Unbekannt wegen Hehlerei und Diebstahl erstattet hat. Kein Zweifel besteht erstaunlicherweise jedoch, laut Noir, daran, dass es sich bei den Bildern um echte Picassos handle.
We know that they are from Picasso because these works were presented to the estate and we immediately saw that these works were perfectly authentic.
Die Welt ist seit heute um 271 Picassos reicher. Das klingt, als ob der Jahrhundertkünstler uns posthum noch einen Streich spielt.
Jetzt ist es 18.38 Uhr, das Echo-Dossier zum Klimaschutz. Seit Januar ist von Mexiko die Rede, von Cancun, der karibischen Küstenstadt, in der erreicht werden soll, was im winterlichen Kopenhagen letztes Jahr misslang. In Cancun beginnt heute der Weltklimagipfel. Ziel wäre ein umfassendes Abkommen, ein Vertrag, der die politischen Verpflichtungen global regelt und so die Klimaerwärmung bremst. Nur hört man ebenfalls seit Januar, vergesst Cancun, es wird keinen Deal geben. Das stimme vermutlich, aber die Konferenz sei deswegen nicht heute schon gescheitert, meint Martin Durre.
Also, dann zeigt jetzt mal, könnte man sagen und genüsslich in den Fauteuil senken, weil man ja eh weiß, dass bei den Megakonferenzen der UNO nie was rauskommt. Und Cancun wird wohl so enden, dass die Skeptiker in der Stube sicher sein können, Recht zu haben. Ein umfassender Vertrag kann jetzt nicht mehr erreicht werden. In den USA ist das Klimagesetz im Senat durchgefallen und Anfang November haben die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit zurückgewonnen. In den kommenden 2 Jahren ist da kaum mit Bewegung zu rechnen. Die Amerikaner stehen mit leeren Händen da, sie können nicht fordern, weil sie nichts zu bieten haben. Chinas harte Opposition wird darum bleiben, jene der Entwicklungsländer auch. Die wichtigsten Gespräche finden derzeit nicht im Plenum statt, sondern am Rand, in Kreisen einzelner Staaten, die über regionale, kulturelle oder Reichtumsgrenzen hinweg gemeinsam nach Lösungen suchen. Die Cartagena-Gruppe etwa, in der rund 30 Industrie- und Entwicklungsländer Gegensätze überwinden wollen, oder der Verbund der großen Schwellenländer China, Indien, Russland und Brasilien. Sie alle haben das Problem erkannt und wollen handeln. Das ist ein Erfolg, der schon vor der Konferenz feststeht. China und Indien widersetzen sich zwar festen CO2-Reduktionszielen, aber sie machen, China vor allem, enorme Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien. Und sie zwingen damit Europa und die USA in einen Wettbewerb um die Zukunftstechnologien. Große Städte, Gemeinden, Konzerne sind da auf eigene Faust bereits eingestiegen. Wirtschaftsverbände entdecken auch hierzulande einen Markt und finden Klimaschutz plötzlich interessant. Das alles führt noch nicht zum Abkommen, das es braucht, aber es ist ein Weg eingeschlagen worden, auf dem es keine Umkehr mehr gibt. Und das ist auch ein Erfolg der Konferenz von Kopenhagen, an die sich alle nur als Debakel erinnern. Für Klimakonferenzen gilt ganz offenbar, was der portugiesische Fußballer João Pinto jeweils vor dem Match sagte. Vorhersagen gibt's erst nach dem Spiel.
Martin Duran. Erwartungen an die Klimakonferenz von Cancun. Während dieser Konferenz, diese und nächste Woche, senden wir im Echo der Zeit eine Reihe von Beiträgen über Klimapioniere, Menschen, die wegweisende Projekte angerissen haben. Den Auftakt machen vier junge Unternehmer in Indien. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung mit günstigem Strom im Land zu verbessern. Entstanden ist dabei die Firma Husk Power und ein Modell, bei dem Elektrizität aus Reishülsen gewonnen wird. Karin Wenger hat sich das angesehen.
Bis vor wenigen Jahren interessierte sich der 34-jährige Ratnesh Yadav, einer der Gründer von Husk Power, vor allem für die Partyszene von Delhi. Dann, nachdem sein Vater, ein reicher Geschäftsmann, gestorben war, kehrte er in den bitterarmen Bundesstaat Bihar zurück. Was er dort sah, schockierte ihn.
If you go through Bihar, especially during night, it's dark and empty everywhere, as if there's nobody. And the reason is that at night, all the houses, everywhere, it's completely dark.
Dunkel und ohne Menschen sei Bihar in der Nacht. Es gebe in vielen Teilen des Bundesstaates schlicht keinen Strom. Das habe ihn nachdenklich gestimmt. Er versuchte aus Jatropha-Pflanzen Biodiesel zu gewinnen und experimentierte mit Solarenergie. Projekte, die allesamt scheiterten. Dann, vor 3 Jahren, kam ihm die Idee, aus Biomasse Energie zu gewinnen. Da Bihar für seinen Reisanbau bekannt ist, suchten Ratnesh und 3 seiner Freunde nach einem Weg, aus Reishülsen, einem Abfallprodukt der Reisernte, Strom zu erzeugen. Husk Power war geboren.
We don't use any high-tech gadgets. It's very, very simple and local stuff that we use.
Die Methode sei simpel und betrieben würden die kleinen Energiefabriken von den Dorfbewohnern. Zuerst würden die Reishülsen erhitzt, dabei entstünde ein methanähnliches Gas, mit dem dann ein Generator betrieben und Strom erzeugt werde. So kommt der Strom in die Dörfer, in denen das Leben seit Jahrhunderten still zu stehen scheint. Die meisten Hütten sind aus Bambus und Kudung gebaut, rund um die Dörfer, Reisfelder, soweit das Auge sieht. Auf den Straßen trotten Wasserbüffel. Licht gab es hier nur von Kerosinlampen, doch die waren viel teurer als der Strom, den die Bewohner jetzt von Husk Power kaufen können. Das Leben sei viel besser geworden, sagt ein Dorfbewohner. Die Kinder hätten jetzt Licht zum Lernen, Läden hätten länger offen und der Strom hinterlasse keinen beißenden Qualm wie die Kerosinlampen, die alle Wände verrußt und die Augen zum Tränen gebracht hätten. Die neue Innovation hat auch Jobs in die Dörfer gebracht. Alle Betriebe werden von lokalen Mitarbeitern geleitet. Und auch das verkohlte Abfallprodukt der Reishülsen wird verwertet. In einer Bambushütte rollen Frauen Räucherstäbchen aus der schwarzen, schmierigen Paste. Für die Frauen ist das ein willkommenes Zubrot. Heute betreibe Husk Power Generatoren in 250 Dörfern. Circa 200.000 Menschen würden so mit Strom versorgt, sagt Ratnesh Yadav.
Today we have electrified about more than 250 villages. More than 2 lakh people are direct beneficiaries of our electricity.
Für ihn sei das eine große Genugtuung, wenn er sehe, dass in vielen Dörfern Bihars der Strom von Husk Power komme. Für ihre Innovation haben die Unternehmer diverse Preise gewonnen, unter anderem $100.000 von der Shell-Stiftung. Die Regierung unterstützt sie mit großzügigen Subventionen. Auch Sachin Joshi vom Zentrum für nachhaltige Entwicklung in Delhi, einem Zentrum, das die Regierung in Energiefragen berät, findet nur lobende Worte für Husk Power. Er sagt, man könne ein klares Umdenken im indischen Energiesektor hin zu mehr erneuerbaren Energien sehen.
Renewable energy is certainly an opportunity area.
Dieser Markt sei noch voller Möglichkeiten für Unternehmer. Zudem habe sich die indische Regierung ambitiöse Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien gesetzt und locke die in- und ausländischen Investoren mit Anreizen wie Steuererleichterungen oder Subventionen. Erneuerbare Energien machen heute nur gerade 10% von Indiens Energieverbrauch aus. Der größte Teil des Energiebedarfs, nämlich 2/3, wird durch Kohle gedeckt. Und das wird wohl auch in den kommenden Jahren so bleiben. Der Energiebedarf Indiens, der mit dem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum jährlich um 11% wächst, ist schlicht zu groß. Groß und ambitiös sind auch die Pläne von Husk Power.
So our plan is to install 2014 plants by 2014. We do plan to expand in different states and different countries. In
fact, bis 2014 wollten sie 2014 Betriebszentren installieren. Und sie wollten expandieren. Zuerst in den Bundesstaat Westbengalen und dann im Nachbarland Nepal. Seine Vision sei, dass Husk Power in Zukunft Millionen von Menschen aus der Dunkelheit helfen würde, sagt Ratnesh Yadav, einer der Gründer von Husk Power.
Das war Karin Wenger über den indischen Klimapionier. Wir stellen weitere vor in den nächsten 14 Tagen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli, für die Nachrichten Simon Loi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.